religious leaders that have shocked this.
Hello? Hello?
Hello?
Perhaps you need another shot.
Bless me, Father, for I have sinned.
Willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer Stunde 17 Grad Radio, wieder den Sportsgeist. In wenigen Wochen beginnt in Südafrika die Fußball-Weltmeisterschaft. Dass schwarz-rot-goldene Horden beileibe nicht das einzige sind, was beim Kräftemessen der nationalen Mannschaften zum Brechen reizt, damit beschäftigen wir uns in den kommenden 60 Minuten. Wir erzählen Ihnen die unrühmliche Geschichte der FIFA bei den nicht weniger unrühmlichen Fußballboykotten gegen Israel und einige andere politische Kuriositäten.
Hit me, 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 h
Der israelische Fußballverband, die IFA, die Israeli Football Association, wurde kurz nach der Staatwerdung Israels im Jahr 1948 gegründet. Das erste Länderspiel bestritt das israelische Team am 26. September 1948 vor 40.000 Zuschauern in New York gegen die USA. Es ging mit 1:3 verloren, was aber angesichts der historischen Bedeutung dieses Ereignisses vollkommen nebensächlich war. Schon vor der Staatsgründung gab es einen nationalen Fußballverband, der vor allem von jüdischen Siedlern und der britischen Mandatsmacht etabliert und 1929 in den Weltfußballverband FIFA aufgenommen wurde. Unter der Bezeichnung Palästina nahm er 1934 und 38 an den Qualifikationsspielen zur Fußball-Weltmeisterschaft teil, jedoch ohne Erfolg. 1934 gingen die beiden Partien gegen Ägypten mit 1:7 und 1:4 verloren. 4 Jahre später schied man mit 1:3 und 0:1 gegen Griechenland aus. Die erste Weltmeisterschaftsqualifikation, für die Israel sich meldete, war die für das Turnier 1950 in Brasilien. Angesichts der Vernichtungsdrohungen der arabischen Staaten hielt der Weltfußballverband FIFA es für ratsam, die Auswahl des jüdischen Staates in der Qualifikation gegen ein europäisches Team antreten zu lassen. Gegen Jugoslawien verlor Israel mit 0:6 und 2:5 und schied aus. Besser sah es da schon 4 Jahre später aus. Gegen Griechenland gelangen zunächst 2 Siege, bevor erneut Jugoslawien Endstation war, diesmal jedoch nur mit 2:0 Niederlagen. 1956 trat der israelische Verband der Asiatischen Fußballkonföderation AFC bei, in deren geografischem Einzugsbereich das Land nun einmal liegt. Doch bei der Qualifikation zum Asien-Cup, der im gleichen Jahr stattfand, wollten Afghanistan und Pakistan nicht gegen Israel antreten, denn sie erkannten den jüdischen Staat nicht an. Dadurch kam die israelische Auswahl kampflos in die Endrunde, in der sie gegen Südkorea, Hongkong und Südvietnam spielte und das Turnier als Zweitplatzierte beschloss. Als nächstes stand die Qualifikation für die Weltmeisterschaft 1958 an. Und nun begann ein nachgerade absurdes Theater. Denn im Laufe des Jahres 1956 verschärfte sich der Konflikt zwischen Ägypten und Israel, das sich zunehmend Angriffen durch die terroristischen Fedayeen von ägyptischem Territorium und vom ägyptisch besetzten Gazastreifen aus erwehren musste. Ägypten bildete ein Bündnis mit Jordanien und Syrien, blockierte den Golf von Aqaba und sperrte den Suezkanal für israelische Schiffe. Es verletzte somit internationales Recht. Israel setzte sich zur Wehr und besetzte den Gazastreifen und die Sinai-Halbinsel. Das hatte Auswirkungen auch auf den Fußball, denn die islamischen Staaten weigerten sich, Spiele gegen Israel auszutragen. Zunächst sollte Israel in der Vorrunde gegen die Türkei antreten, doch die dachte gar nicht daran aufzulaufen. In der Zwischenrunde sollte Israel gegen Indonesien spielen, doch auch Indonesien trat nicht an. Schließlich sollte Israel im Finale der Ausscheidungsspiele gegen den Sudan ran. Doch auch dieser boykottierte das Match. Von den 3 vorgesehenen Spielen fand also keines statt. Damit wäre Israel eigentlich kampflos für die WM qualifiziert gewesen. Doch dagegen hatte die FIFA etwas. Weil nicht sein kann, was nicht sein darf, loste sie kurzerhand aus allen europäischen Gruppen Zweiten ein Land aus und ließ dieses gegen Israel um den letzten freien Platz beim WM-Turnier in Schweden antreten. Gegen Wales verlor Israel das Hin- und das Rückspiel jeweils mit 0:2 und war damit ausgeschieden. Die Boykottbewegung hatte dank der FIFA also doch noch ihr unsportliches Ziel erreicht, ohne dass ihr weitergehende Sanktionen gedroht hätten.
Thank you.
Anschließend begann eine regelrechte Odyssee für die israelische Fußballauswahl. An den Asienmeisterschaften nahm sie zwar noch bis 1972 teil, doch auch dabei war sie immer wieder mit Boykotten konfrontiert. Zu den Spielen 1962 in Indonesien beispielsweise wurde sie gar nicht erst eingeladen und 1972 erklärte sich lediglich Südkorea bereit, in der Qualifikation gegen sie anzutreten. Israel verzichtete letztlich, zumal die arabischen Staaten angekündigt hatten, im Falle einer Qualifikation der israelischen Auswahl die Endrunde zu boykottieren. Die Asiatische Fußballkonföderation handelte und schloss Israel 1974 aus ihrem Verband aus. Eine Aufnahme in den Europäischen Fußballverband UEFA lehnten jedoch die Staaten des Ostblocks ab. Von der FIFA war zu all dem erneut kein Wort zu hören. Bei der WM-Qualifikation wiederum wurde die israelische Mannschaft bald von Kontinentalverband zu Kontinentalverband gereicht. Die Ausscheidungsspiele für die Turniere 62 und 66 bestritt Israel in der Europagruppe, die für die Wettkämpfe 1970 in der Ozeaniengruppe und die für die Endrunden 74 und 78 wieder in der Asiengruppe. Und so ging es munter weiter. 82 Europa, 86 Asien, 1990 Ozeanien. An der Qualifikation zu kontinentalen Meisterschaften, also zu Asien- oder Europameisterschaft, nahm Israel zwischen 1974 und 1994 überhaupt nicht mehr teil, weil es keinem Verband fest angehörte. Israels Klubmannschaften durften immerhin seit 1992 bei den europäischen Wettbewerben mitmachen. 1994 erfolgte dann endlich die offizielle Eingliederung in die UEFA. Ein derartiges Hin und Her ist in der Geschichte des Weltfußballs einzigartig. Kein anderer Fußballverband musste je solche permanenten Versetzungen über sich ergehen lassen. Drakonische, das heißt über Punktabzüge hinausgehende Maßnahmen gegen jene Mitgliedsverbände, die Wettbewerbsspiele gegen Israel verweigerten, mochte die FIFA nicht ergreifen. Unter Berufung auf ihre angeblich unpolitische Rolle hielt sie sich stets heraus. Die israelischen Fußballer und die Verantwortlichen ihres Verbandes begegneten dem mit einem gewissen Pragmatismus, denn sie wollten ihre Qualifikationsspiele gerne austragen, statt darauf zu bestehen, die Punkte kampflos zugesprochen zu bekommen. Dafür flogen sie sogar bis nach Australien und Neuseeland. Bei der WM 1970 wiederum schied das Team nach zwei Unentschieden gegen Schweden und den späteren Vize-Weltmeister Italien bei einer 0:2-Niederlage gegen Uruguay nach der Vorrunde aus. Das Tor von Mordechai Spiegler gegen Schweden blieb der bislang einzige WM-Treffer Israels. Der erfolgreichste israelische WM-Teilnehmer ist freilich ein Schiedsrichter, nämlich Avraham Klein, der bei den Turnieren 1970, 78 und 82 eingesetzt wurde. 78 leitete er das Spiel um den dritten Platz. Klein war eigentlich sogar als Referee für das Finale zwischen Gastgeber Argentinien und den Niederlanden im Gespräch, nachdem er die Partei Argentinien gegen Italien souverän geleitet hatte. Doch die Argentinier fühlten sich trotz ihres Weiterkommens benachteiligt und lehnten Klein ab. Hinzu kam, dass die herrschende Militärjunta, die Juden alles andere als freundlich gesinnt war, Anstoß daran nahm, dass Klein vor dem Spiel Argentiniens gegen Italien die jüdische Gemeinde des Landes besucht hatte. Ihm wurde von argentinischer Seite aber auch deshalb Voreingenommenheit unterstellt, weil der Endspielgegner Niederlande hieß. Als Kriegsweise hatte Klein ein Jahr lang im niederländischen Apeldoorn verbracht. Und mit Ruud Krol trug ein Mann die Kapitänsbinde der Oranjes, dessen Vater in den Jahren der deutschen Besatzung Juden das Leben gerettet hatte. Die FIFA folgte dem argentinischen Wunsch, Avraham Klein nicht das Endspiel pfeifen zu lassen, obwohl sie sonst stets betont, sich von niemandem in die Einteilung der Unparteiischen hineinreden zu lassen. Oh.
Adonai, Halleluja, 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 auf dei Adonai, Halleluja, Zakai, Zakai, im Hanun, Hullel, Adonai, Halleluja, 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 auf dei
Ein weiterer markanter Beleg für die Gesinnung, die bei der FIFA herrscht, findet sich im Jahr 1974. Für die damalige Endrunde, die erstmals in der Bundesrepublik Deutschland stattfand, hatte sich auch das Chile des Diktators Augusto Pinochet qualifiziert. Im Lande wurden Abertausende von Menschen gefangen gehalten, gefoltert und ermordet, nicht zuletzt in großen Fußballstadien. Die FIFA sah jedoch keine Veranlassung, Chile von der Qualifikation auszuschließen. Stattdessen kam es beim entscheidenden Playoff-Spiel der Chilenen zu einer der absurdesten Begegnungen, die sich jemals beim Fußball zugetragen haben. Denn Chiles Gegner war die Sowjetunion und die weigerte sich nach einem 0:0 im Hinspiel im Nationalstadion von Santiago aufzulaufen, wo kurz zuvor noch Pinochets Schlechter ihrem Handwerk nachgegangen waren. Die FIFA hatte vor dem Match eine Delegation nach Chile entsandt, deren Bericht eindrucksvoll dokumentiert, wes Geistes Kind man in diesem Lande ist. Der Rasen befand sich in einem herrlichen Zustand und alle Gefangenen befanden sich noch in den Umkleidekabinen, hieß es dort unter anderem. Da der Fußballverband das Stadion also für tauglich befunden hatte, wurde am 21. November 1973 das Spiel vom österreichischen Schiedsrichter Line Meyer angepfiffen, allerdings ohne das sowjetische Team. Auf dem Platz standen 11 chilenische Spieler, auf den Rängen befanden sich ein paar bestellte Anhänger des Regimes. Die Hausherren schoben den Ball ein paar Mal hin und her und dann ins gegnerische Tor. Da niemand da war, um den folgenden Anstoß durchzuführen, brach der Referee das Spiel ab. Später wertete es die FIFA mit 2:0, schickte Chile zur WM und bestrafte so die Sowjetunion für ihren politischen Ungehorsam. 2 Jahre nach der WM in Westdeutschland putschte sich in Argentinien, dem Land des nächsten Gastgebers, die faschistische Militärjunta des Generals Videla an die Macht.
Erneut unternahm die FIFA nichts. Die WM-Spiele fanden in Stadien statt, in denen zuvor, wie schon in Chile, Menschen eingepfercht, gefoltert und hingerichtet worden waren. Diktator Videla versuchte, die Weltmeisterschaft als Bühne zu benutzen. In den Niederlanden und Frankreich wurde ein Boykott des Turniers diskutiert, doch die FIFA dachte gar nicht daran, Argentinien die Wettkämpfe zu entziehen. Die FIFA schritt auch nicht ein, als Saddam Husseins Sohn Uday im Jahr 1997 irakische Fußballer foltern ließ, weil sie sich nicht für die WM in Frankreich qualifiziert hatten, und 3 Jahre später noch einmal, als das Team bei den Asienmeisterschaften nicht über das Viertelfinale hinausgekommen war. Sie blieb passiv, als die Taliban UN-finanzierte Fußballplätze zur Folter und Ermordung hunderter Menschen missbrauchten, teilweise in den Pausen von Fußballspielen, während sie von den Tribünen mit dem Ruf Gottes groß angefeuert wurden. Die FIFA konnte sich auch nicht vorstellen, den Iran von der Weltmeisterschaft 2006 in Deutschland zu disqualifizieren. Und das, obwohl dessen Präsident Mahmoud Ahmadinejad, der lange Zeit überlegt hatte, der iranischen Mannschaft nach Deutschland zu folgen, mehrfach unverhohlen mit der Vernichtung Israels gedroht hatte. Doch den FIFA-Präsidenten Josef Blatter fochte das nicht an. Ein Ausschluss des Iran sei für ihn undenkbar, sagte er. Denn wir würden nie aufgrund irgendwelcher politischen Aussagen einen Verband ausladen. Wir sind in politischen und religiösen Fragen absolut neutral. Wie neutral zeigte sich einmal mehr im April 2006. Da schickte der Weltverband dem israelischen Botschafter in der Schweiz, wo die FIFA ihren Sitz hat, eine an die israelische Regierung gerichtete Beschwerde. Der Grund? Die israelische Armee hatte ein Fußballstadion im Gazastreifen unter Beschuss genommen. Die FIFA teilte dem israelischen Diplomaten mit, sie erwäge Maßnahmen wegen des Luftschlags. Dabei kam der israelische Angriff auf das leere Stadion durchaus nicht grundlos. Es war zum einen eine Antwort auf die Angriffe der Hamas mit Qassam-Raketen am Tag zuvor, bei denen unter anderem eine Rakete auf einen Fußballplatz eines Kibbutz nahe Aschkelon gelandet war. Zum anderen diente das Stadion im Gaza als Trainings- und Ausbildungslager für den islamischen Dschihad der Al-Aqsa-Märtyrerbrigaden sowie als Raketenabschussrampe. Das alles interessierte die FIFA jedoch nicht, und so schrieb ihr Vertreter für besondere Aufgaben mit dem klangvollen Namen Jérôme Champagne den besagten Brief an den israelischen Botschafter und bat ihn darum, zu erläutern, warum das Stadion beschossen wurde, bevor die FIFA darüber entscheiden konnte, welche Maßnahmen, wenn überhaupt, zu ergreifen sind. Ein Fußballstadion zu beschießen sei jedenfalls absolut kontraproduktiv für den Frieden, denn heute ist Fußball das einzige universelle Werkzeug, das Gräben überbrücken kann. Und einmal in Fahrt wurde Champagne gegenüber den Medien noch deutlicher. Die israelischen Grenzübergänge hätten es den Palästinensern seit 2000 verunmöglicht, ihre eigene Liga aufzubauen, sagte er, und der Gazastreifen ist seit 1967 besetzt. Frankreich wurde von Deutschland 3-mal in den letzten 100 Jahren besetzt. Meinen Sie, wir hätten nach 6 Monaten einfach Frieden schließen können? Kein Teil von Israel ist von Palästinensern besetzt. Es ist falsch, ein Volk zu besetzen. Also bezahlte die FIFA die Instandsetzung des Stadions im Gazastreifen, während sie sich um den von einer Qassam-Rakete demolierten Fußballplatz in dem erwähnten Kibbutz nicht weiter scherte. So kann man eine Gleichsetzung Israels mit Nazi-Deutschland auch zum Ausdruck bringen und einmal mehr demonstrieren, was man unter absoluter Neutralität versteht. In diesem Fall eine tiefe Zuneigung zu den Feinden des jüdischen Staates. Und dabei schafft die FIFA noch weitergehende Fakten.
Get on the stage, I'm good enough for myself and I'm gonna pray for days like this when I'm not scared to be who I am true. I got nothing to hide, naked on the stage, I'm good enough for myself and I'm gonna pray for days like this when I'm not scared to be who I am true. Try to change all my names. Play my game, don't play hard, don't deny who I am. See the truth inside me, let me teach you a few things.
Teach you a few things.
Teach you a few things. See me is end. Don't try to change all my names. Play my game, don't play hard, don't deny who I am. See the truth inside me, let me teach you a few things. Like לחשוף את עצמי ערום אצולה כמו ביום היוולדי מתפללת לימים טובים כמו היום בו לא קיימת בי בושה לחשוף את עצמי פחד מעכב אותי להיות מי שאני אם אצליח לא לברוח להישאר חופשי
Und dann gibt es da ja noch den gar nicht so kleinen Bruder der FIFA, den Europäischen Fußballverband UEFA. Seit 1994 ist Israel, wie bereits gesagt, dessen festes Mitglied. Doch von einer Liebesbeziehung kann wahrlich keine Rede sein, denn auch die UEFA wirft den israelischen Fußballern allenthalben Knüppel zwischen die Beine und beschert den israelischen Clubs wie auch der Nationalmannschaft immer wieder handfeste Wettbewerbsnachteile. Als beispielsweise die zweite Intifada ab dem Jahr 2000 ihren antisemitischen Terror ausagierte, mussten israelische Teams auf Geheiß des Europäischen Verbands ihre Heimspiele in den internationalen Wettbewerben auf Zypern austragen, weil es den anreisenden Clubs angeblich nicht zuzumuten war, in Israel zu kicken. Erst nach dem Bau des Sicherheitszauns und dem Rückgang der Selbstmordattentate genehmigte die UEFA im April 2004 wieder die Austragung von Partien im Land. Einer der ersten Clubs, die in den Genuss solcher echten Heimspiele kamen, war in der Saison 2004-2005 Maccabi Tel Aviv. Maccabi hatte sich für die Gruppenphase der Champions League qualifiziert und traf dort unter anderem auf den deutschen Meister FC Bayern München. Das Hinspiel in Tel Aviv hatte die UEFA jedoch auf den jüdischen Neujahrstag Rosh Hashanah gelegt. Dieses Fest ist neben dem 10 Tage später gefeierten Yom Kippur bekanntlich einer der höchsten jüdischen Feiertage, an dem die religiösen Familien die Synagoge zu besuchen pflegen. Maccabi bat daher um eine Vorverlegung der Partie um einen Tag und hatte dafür bereits die Zustimmung des FC Bayern sowie des Fernsehens eingeholt. Somit waren eigentlich alle Hindernisse aus dem Weg geräumt, doch die Funktionäre der UEFA sperrten sich. Wir können es nicht akzeptieren, wenn jeder anfängt, nationale, religiöse oder politische Feiertage als Argument für eine Verlegung zu benutzen, sagte der Mediendirektor der UEFA, William Gaillard. Bei den Bitten anderer Nationalverbände oder Clubs war man zuvor deutlich entgegenkommender gewesen, zumal dann, wenn alle Beteiligten mit der Verlegung eines Spiels einverstanden waren. Doch nun stellte man auf stur. Selbst ein Amtshilfeersuchen des israelischen Außenministers Silvan Shalom an seinen deutschen Kollegen Joschka Fischer und ein Appell des Zentralrats der Juden in Deutschland an die UEFA halfen nichts. Das Spiel wurde nicht verschoben und fand schließlich vor halbleeren Rängen statt. Während des Libanonkriegs im Sommer 2006 und noch längere Zeit danach wurden israelische Clubs dann erneut für den Terror bestraft, der den jüdischen Staat heimsuchte. Hapoel Tel Aviv, Nahe Yehuda Tel Aviv und Beitar Jerusalem mussten ihre Heimspiele in der Qualifikation für den UEFA-Pokal jenseits der Landesgrenzen austragen. Ebenso Maccabi Haifa seine Playoffs zur Champions League. Durch den Krieg mit der Hisbollah im Süden des Libanon ist die Sicherheit der Sportler in Israel nicht ausreichend gewährleistet, behauptete die UEFA. Ichje Menachem, Präsident des israelischen Fußballverbands, war fassungslos. Wir werden diese Entscheidung nicht unwidersprochen akzeptieren. Ich fordere die UEFA-Offiziellen auf, ihre Entscheidung hier im Land zu treffen und nicht in ihren Büros in der Schweiz. Wenn Popgruppen wie Depeche Mode in Israel spielen könnten, sei das auch Fußballvereinen zuzumuten. Man erwog zeitweilig sogar eine Klage vor dem Internationalen Sportgerichtshof CAS.
שתורידו ברינגטון דיילות מגישות לי וויסקי מבקשות חתימה על דיסקי ויסקי השין זה ביזנס ריסקי יד אחת אין יד אחת פליפסקי הרב הלום של הפוף על העיר לוקח 160 במהיר מפבר את האולם באוויר סופר מוק, סופר שיר בחורות מתיישבות על רמקולים מגיבות לבסים שעושים נעים מבטיחות לי כל מיני דברים שבק מיוסיק, סיוסים נשרפים מוכבר ושבק
Anfang 2006 traf die Heimspielsperre dann auch das israelische Nationalteam. Sein erstes Spiel in der Qualifikation zur Europameisterschaft gegen Andorra musste es im niederländischen Nijmegen bestreiten und das auch noch unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Dabei hatte die UEFA kurz zuvor angekündigt, dass dieses Match in Tel Aviv stattfinden könne, wenn sich der Waffenstillstand als stabil erweise. Das war zwar der Fall, doch die UEFA wollte von ihren Versprechen plötzlich nichts mehr wissen. Das brachte Israels Sportminister Ofir Pines-Paz auf die Palme. Man muss begreifen, dass wir über zwei antisemitische schwedische Funktionäre sprechen. Diese beiden Schweden, die gegen uns arbeiten, sind diejenigen, die die Entscheidungen treffen, und sie hassen uns. Dieser Zornesausbruch, der sich gegen den damaligen UEFA-Präsidenten Lennart Johansson und den Generaldirektor Lars-Christer Olsson richtete, war ohne Zweifel nachvollziehbar. Denn die vorgeblichen Sicherheitsbedenken muteten mehr als fragwürdig an. Würde die UEFA in allen Fällen mit gleichem Maß messen, hätte sie zumindest auch die Heimspiele spanischer und englischer Teams nach den Terrorangriffen von Madrid und London oder die Partien türkischer Mannschaften nach dem Anschlag in Antalya im August 2006 verlegen müssen. Doch nichts dergleichen geschah, und daher müssen sich die Verantwortlichen des Verbands den Vorwurf gefallen lassen, eine explizit politische Entscheidung getroffen zu haben. Eigenartig auch, dass die UEFA den israelischen Erstligaklub Hapoel Tel Aviv im September 2007 zu einer Geldstrafe von 30.000 Euro verurteilte, weil dessen Anhänger während des UEFA-Pokalqualifikationsspiels beim Verein NK Sirok Brijeg randaliert hatten, nachdem Fans des bosnischen Vereins die israelischen Supporter unter anderem mit Nazi-Parolen und dem Hitlergruß provoziert hatten. Das kostete Brijeg jedoch nur 3.000 Euro. Überhaupt keine Strafe musste gar der französische Club Paris Saint-Germain zahlen, obwohl ein Teil der Zuschauer beim UEFA-Pokalspiel gegen Hapoel Tel Aviv im November 2006 antisemitische Parolen gegrölt hatte. Nach der Partie kam es überdies zu einer regelrechten Hetzjagd auf Hapoel-Anhänger durch Paris, bei der schließlich einer der Angreifer von einem Polizisten erschossen wurde. All die genannten Beispiele zeigen, dass die FIFA und der Europäische Verband UEFA in ihrem Umgang mit der Israeli Football Association auf der Ebene des Fußballs ganz ähnlich vorgehen wie die Vereinten Nationen mit dem jüdischen Staat auf politischer Ebene. Sie legen an Israel regelmäßig andere Maßstäbe an als an ihre übrigen Mitglieder. Sie treffen immer wieder Entscheidungen zum Nachteil Israels und sie unterlassen Konsequenzen gegenüber jenen, die aus ihrer prinzipiellen Ablehnung Israels keinen Hehl machen, um es zurückhaltend zu formulieren. Man könnte sie deshalb als eine Art Fußball-UNO bezeichnen, zumal ihr Vorgehen Auswirkungen weit über den Sport hinaus hat und gesellschaftliche Relevanz besitzt. Dazu passen auch die regelmäßigen Boykotte iranischer Spieler, wenn sie mit ihrem jeweiligen Club gegen eine israelische Mannschaft antreten sollen. Im Herbst 2004 beispielsweise spielte der deutsche Rekordmeister Bayern München, wie bereits erwähnt, in der Champions League gegen Maccabi Tel Aviv. Dabei fehlte sowohl im Hin- als auch im Rückspiel der inzwischen wieder für den VfL Bochum kickende iranische Nationalspieler Wahid Hashemian. Die offizielle Begründung lautete, der Angreifer sei verletzt. Dass das nur vorgeschoben war, lag gleichwohl nahe. Denn der iranische Verband hatte Hashemian mit Konsequenzen gedroht, sollte er mit den Münchnern gegen Maccabi spielen. Und Anfang Oktober 2007 gab es eine Menge Wirbel um den deutschen U21-Nationalspieler Ashkan Dejaga vom VfL Wolfsburg. Der weigerte sich, mit zum Europameisterschaftsqualifikationsspiel der DFB-Auswahl in Israel zu reisen. Die Spekulationen über seine Motive heizte Dejaga dabei selbst an. Das hat politische Gründe, jeder weiß, dass ich Deutsch-Iraner bin, wurde er in verschiedenen Zeitungen zitiert. Weiter sagte er, ich habe mehr iranisches als deutsches Blut in meinen Adern. Außerdem tue ich es aus Respekt, schließlich sind meine Eltern Iraner. Von einer Furcht vor möglichen Nachteilen für seine Verwandten im Iran oder davor, dass ihm selbst künftig die Einreise in den Islamischen Staat verweigert werden könnte, war erst die Rede, als die Proteste gegen Dejaga und gegen die äußerst nachsichtige Haltung des DFB zunahmen und sich zudem herausstellte, dass Dejaga doch nicht mehr, wie ursprünglich angenommen, für die A-Nationalmannschaft des Iran spielberechtigt ist. Dass sich sowohl die UEFA als auch die FIFA aus solchen Fällen heraushalten, ist angesichts der geschilderten Benachteiligungen Israels einerseits sicher nicht verwunderlich. Andererseits handelt insbesondere der Weltfußballverband mit seinem beharrlichen Schweigen letztlich gegen seine eigenen Grundsätze. Denn die FIFA verbittet sich normalerweise jegliche Einmischung der Politik in den Fußball und schließt bei einer Zuwiderhandlung auch schon mal ein Mitgliedsland vorübergehend aus. Doch sie hat bis heute nie darauf reagiert, dass das Mullah-Regime iranischen Fußballern Wettkämpfe gegen israelische Teams strikt untersagt und ihnen mit massiven Sanktionen nicht nur sportlicher Art droht, wenn sie sich diesem Verbot widersetzen.
hard to hang on tight. Looking back, I wish I had more time for you.
Man sieht an all diesen Beispielen, dass die gegen Israel gerichteten Boykotte und die Benachteiligung israelischer Sportler und Sportverbände eine beträchtliche Dimension haben. Vor allem die Verbände aus arabisch-islamischen Ländern weigern sich regelmäßig, ihre Sportler gegen israelische Athleten antreten zu lassen. Oft nehmen dabei die jeweiligen Regierungen bzw. Regimes, wie jenes im Iran, direkten Einfluss auf die Entscheidungen der Sportverbände und sorgen so für eine unmittelbare Verquickung von Sport und Politik. Die Nichtanerkennung Israels auf politischer Ebene führt dann auf sportlicher Ebene dazu, Wettkämpfe gegen Athleten und Mannschaften aus dem jüdischen Staat zu boykottieren. Und diese anti-israelischen Aktivitäten sind, um es deutlich zu sagen, antisemitisch motiviert. Denn Israel kann tun und lassen, was es will. Stets wird es nicht nur in seinen Nachbarstaaten für alles Unheil im Nahen Osten verantwortlich gemacht, sondern auch in unseren Breitengraden. Als sich beispielsweise die israelische Armee und jüdisch-israelische Siedler noch im Gazastreifen aufhielten, galten sie als Besatzer. Als sie sich 2005 zurückzogen, intensivierten palästinensische Terrorgruppen zum Dank ihren Raketenbeschuss, woraufhin Israel die Grenzkontrollen verschärfte und sich fortan dem Vorwurf ausgesetzt sah, das größte Gefängnis der Welt errichtet zu haben. Lässt der jüdische Staat den Raketenhagel über sich ergehen, wird er in der arabisch-muslimischen Welt als Schwächling verhöhnt. Reagiert er mit Sanktionen oder Gegenschlägen, dann handelt er unverhältnismäßig oder alttestamentarisch, befördert die Gewaltspirale oder begeht gar ein Massaker. Kurzum, gleich was Israel unternimmt, seine Gegner und Feinde sehen darin immer nur weitere Belege für seine abgrundtiefe Bösartigkeit. Dieses Denkmuster ist altvertraut und wohlbekannt. Es ist ein judenfeindliches. Zu diesem Denkmuster gehört es dann auch, israelische Sportler gewissermaßen als Soldaten zu betrachten, die den Krieg im Sport sozusagen mit anderen Mitteln fortsetzen und die man jedenfalls boykottieren muss, weil sie Israelis sind, egal was sie tun und denken. Dachverbände wie die FIFA und die UEFA wiederum sind oft genug eher Teil des Problems als Teil der Lösung. Ihre offiziell bekundete Neutralität in politischen Dingen ist erstens keine, denn oft genug haben sie israelische Athleten benachteiligt, wenn diese mit Boykotten konfrontiert wurden oder sie haben mit zweierlei Maß gemessen. Zweitens ist eine solche scheinbare Neutralität eine faktische Parteinahme für die Feinde des jüdischen Staates. Und nicht nur deshalb, sondern auch angesichts der mal sehr milden und mal gar nicht verhängten Sanktionen bei anti-israelischen Boykotten kann man den Verbänden den Vorwurf nicht ersparen, sich immer wieder zu Komplizen der Israel-Hasser zu machen, wo ihre Funktionäre nicht sogar selbst welche sind. Nach so viel Boykottgeschichten zum Abschluss noch eine Episode, die zumindest positiv begann. Bei der Fußball-Weltmeisterschaft vor 4 Jahren in Deutschland holt der ghanaische Nationalspieler John Peinzel nach dem entscheidenden 2:0 seiner Mannschaft gegen Tschechien eine israelische Fahne hervor, die er in seinem Strumpf verstaut hatte, und zeigt sie jubelnd dem Publikum. Zur Begründung sagt Peinzel, der damals für Hapoel Tel Aviv spielte: "Ich liebe die Fans aus Israel, deshalb habe ich mich für diese Aktion entschieden." Leider hatte die Geschichte kein Happy End, denn der ghanaische Fußballverband distanzierte sich einen Tag später von seinem Kicker und empfahl ihm sogar eine Therapie. Die Botschaft lautete also: Wer für Israel ist, kann nicht ganz richtig im Kopf sein. Bei der FIFA und nicht nur bei ihr wird man das im Zweifelsfall genauso gesehen haben. Denn eine Oase der Vernunft war der Weltfußballverband noch nie, sondern stets nur Mitschwimmer in einem Meer von Unsinn.
wir bedanken uns sportlich fair bei Alex Feuerherd für den Text und für die Musik bei Cuttyman featuring Carolina, J-Views, Mookie, Habanot Nechama, Balkan Beatbox, Boom Pam und Itzabo.
Eine Sendung der Redaktion 17 Grad. Wir senden jeden vierten Samstag im Monat in Marburg bei Radio Unerhört auf 90,6 MHz von 13 bis 14 Uhr. Wir senden jeden ersten Sonntag im Monat in Halle bei Radio Korax auf 95,9 MHz von 13 bis 14 Uhr. Wir senden jeden vierten Sonntag im Monat in Hamburg beim freien Senderkombinat FSK auf 93,0 MHz von 11 bis 15 Uhr. Wir senden jeden vierten Sonntag im Monat in München bei Radio Feuerwerk auf 92,4 MHz von 23 bis 24 Uhr. Über weitere Sendungen, Specials und Sonderaktionen unterrichtet Sie unsere Website www.17grad.net www.17grad.net und Mails mit Kritik, Anregungen und Wünschen senden Sie bitte an webmaster@17grad.net. Wir bedanken uns für Ihr Interesse. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.